Eine Reihe über den zweiten Timotheusbrief und jetzt sind wir beim zweiten Kapitel ab Vers 14 angelangt. Der zweite Timotheusbrief ist ein ganz besonderer Brief und zwar, weil es der letzte Brief des Paulus ist, den wir haben. Und Paulus hat ihn auch so am Ende seines Lebens geschrieben und war sich durchaus bewusst, dass er wohl nicht mehr lange zu leben hat. Und insofern das, was er jetzt hier dem Timotheus schreibt, das sind so die Dinge, die ihm so besonders wichtig sind. Paulus war im Gefängnis in Rom. Timotheus war in Ephesus dort als Gemeindeleiter eingesetzt. Sie waren also weit auseinander. Ephesus ist so in der heutigen Türkei. Aber der Paulus hat so manches mitbekommen von dieser Gemeinde in Ephesus und so hat er eben dem Timotheus manches zu sagen und per Brief ging das. Es geht uns heute um die Verse 14 bis 26 und unser Text beginnt: Erinnere die Menschen daran und fordere sie im Namen Gottes auf, sich nicht mehr um Worte zu streiten. Erinnere die Menschen daran, an was? An das, was er in dem Abschnitt davor gesagt hat. Das hatten wir letzte Woche und die Bärbel Schmid hat es so auf drei gute Sätze zusammengefasst, nämlich sei stark in der Gnade, hatte Paulus dem Timotheus gesagt. Das war schon spannend, sei stark, jetzt nicht an Muckis, sondern sei stark in der Gnade. Spannender Punkt, ich werde es jetzt nicht alles wiederholen, aber sei stark in der Gnade und dann leide willig. Das ist das, was wir nicht so gerne hören, dass auch Leiden dazugehört. Aber die gute Botschaft ist, wir sind da nicht allein, denn Gott ist treu. Gott ist treu in den guten wie in den schwierigen Zeiten. Also das war dieses Erinnere die Menschen daran und fordere sie im Namen Gottes auf, sich nicht mehr um Worte zu streiten. Solche Wortglaubereien sind nutzlos und schaden nur denen, die ihnen zuhören. Strebe danach, dich vor Gott als guter Arbeiter zu bewähren, der sich nicht zu schämen braucht und der das Wort der Wahrheit unverfälscht weitergibt. Meide alles gottlose, dumme Geschwätz, das nur zu noch mehr Gottlosigkeit führt. Solches Geschwätz verbreitet sich wie ein Krebsgeschwür. Ein Beispiel sind Hymenäus und Philetus. Sie haben den Weg der Wahrheit verlassen und behaupten, die Auferstehung von den Toten sei schon geschehen. Auf diese Weise haben sie den Glauben mancher Menschen zerstört. Soweit mal, nachher geht es noch weiter, aber wir gucken uns erstmal diesen Abschnitt an. In Ephesus, da gab es irgendwie Leute, die einen schlechten Einfluss hatten, die schlechte Dinge reingebracht haben. Was haben sie reingebracht? Das eine waren irgendwie Wortglaubereien. Also zweierlei ist es. Zum einen Wortglaubereien. Keine Ahnung, um welche Wörter es jetzt da ging. Aber es ist so typisch bei solchen, die wir auch so als Irrlehrer bezeichnen, dass da manchmal so einzelne Worte rausgenommen werden und anhand von solchen einzelnen Worten irgendein Riesengebilde aufgebaut wird und man dann so über diese Worte sich streiten kann. Und dabei ist es wichtig, der Paulus sagt es dem Timotheus dann so in Vers 15, dass er sich als guter Arbeiter bewähren soll und das Wort der Wahrheit unverfälscht weitergeben. Das Wort der Wahrheit, damit ist einfach das gemeint, was wir in der Bibel lesen. Der Timotheus hatte damals vor allem das Alte Testament und vielleicht auch schon Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Evangelium gab es wahrscheinlich zu seiner Zeit schon. Und jetzt geht es darum, dass er dieses Wort der Wahrheit unverfälscht weitergibt. Also auch so das Anliegen hat, ich will jetzt nicht meine Ideen irgendwie weitergeben, so wie das vielleicht die machen, die diese Wortglaubereien machen, die so eine Idee haben und dann ziehen sie sich irgendein Wort aus der Bibel raus und bauen da was Großes drum auf, sondern er soll es unverfälscht weitergeben. Er soll dieses Anliegen haben, das, was Gott da durch sein Wort sagen will, das will ich weitergeben. Und da ist dann auch gut so den großen roten Faden der Bibel zu sehen. Wenn man so einzelne Worte oder Bibelverse rausnimmt, da kann man das manchmal ganz gut verdrehen. Aber wichtig ist, dass wir so den großen Faden der Bibel sehen und das auch auslegen. Also Wortglaubereien, das war das eine Schlechte, was es dort in Ephesus gab. Und dann das andere, das wird so konkreter, Vers 18, da spricht Paulus, bezieht sich auf diesen Hymenäus und Philetus, die kommen sonst nirgends vor, da wissen wir jetzt nicht mehr drüber, aber er sagt, sie haben den Weg der Wahrheit verlassen und behaupten, die Auferstehung von den Toten sei schon geschehen. Also ich finde, wenn man das heute so liest, denkt man, was ist denn das für ein Quatsch, das wird denen doch niemand abgenommen haben. Aber das klang wahrscheinlich gar nicht so schlecht bei denen. Wahrscheinlich haben sie so zu dieser Richtung der Gnosis gehört, die in dieser Zeit aufkam. Und die haben dann so gesagt von dieser Richtung, der Mensch wird geistlich wiedergeboren, wenn er zum Glauben an Jesus kommt. Und das ist die Auferstehung. Also es geht nicht um so eine physische Auferstehung, um so eine Auferstehung des gesamten Menschen, sondern es geht um so eine geistliche Auferstehung. Wenn du zum Glauben an Jesus gekommen bist, dann bist du schon auferstanden, so in der Art. Und das hört sich ja gar nicht so schlecht an. Ja, also auch so, wenn du wiedergeboren wurdest, Jesus hat auch von der Wiedergeburt gesprochen und so. Also manches ist ja schon richtig, wenn man zum Glauben an Jesus kommt, das ist wie so eine neue Geburt. Also das hört sich ja vielleicht ganz geistlich an, aber es ist eben falsch. Paulus erklärt es an einer anderen Stelle richtig gut, 1. Korinther 15, da kann man das toll nachlesen, dass er sagt, Jesus ist wirklich gestorben und wirklich auferstanden. Und er sagt, das ist so ganz grundlegend und wenn das nicht der Fall ist, dann können wir den ganzen Glauben vergessen. Aber Paulus sagt, das ist eben wirklich so. Jesus war wirklich tot und hat wirklich wieder gelebt. Und weil das so ist, sagt er, deshalb können auch wir wissen, dass wir auferstehen werden. Also, wer an Jesus glaubt, der wird, wenn er stirbt, dann wiederum auferstehen, nämlich wenn Jesus zurückkommt auf die Erde und wird bei Jesus ewig leben. Vorher hatten wir das Lied Ewigkeit. Also, um das geht es. Und wenn man jetzt eben so wie die hier behauptet, so diese Auferstehung, das ist nur so geistlich zu sehen und so, dann ist man schnell bei dem, dass auch Jesus nicht wirklich auferstanden ist, sondern wie man das auch heute manchmal so hört in manchen Kreisen, dass der nur so in den Gedanken der Jüngern auferstanden ist, in ihrem Leben halt auch nach seinem Tod noch real war und so. Aber da haben wir das wieder. Nein, wenn die Auferstehung Jesu nicht wirklich gilt, dann kann man den ganzen Glauben vergessen. Und deswegen, es gilt das eine wie das andere zu bezeugen. Jesus ist auferstanden, ganz und wahrhaftig. Und so werden auch wir, die wir an Jesus glauben, auferstehen. Damals war es Hymenäus und Philetus, die da irgendwelche Dinge so verdreht haben. Aber ich glaube, solche Leute gibt es zu allen Zeiten. Und manchmal haben sie so ein Charisma und sind vielleicht auch gut im Reden und es klingt überzeugend und man nimmt es ihnen leicht ab, so diese Dinge, die sie sagen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das entlarven, solche falschen Lehren, die vielleicht manchmal so gut klingen? Und die Antwort ist ganz einfach, wir müssen alles, was wir hören und lesen, an der Bibel überprüfen. Und das ist so das Erste, was ich uns mitgeben will. Egal, was du in einer Predigt hörst, egal, was du in einem Buch liest, egal, was im Internet auf einer guten Seite steht oder was du hören kannst, überprüf alles an der Bibel. Und das gilt für charismatische Theologen genauso wie für Theologen, die aus Liebenzell kommen. Das gilt für eine Seite wie Worthaus genauso wie für eine Seite wie Glauben, Denken. Und so könnte ich weitermachen. Eine kleine Ausnahme gibt es, das sind die Verkündiger der Süddeutschen Gemeinschaft. Da stimmt immer alles. Aber bei allen anderen nachprüfen. Nein, ganz klar, auch das, was ich euch weitergebe, überprüft es an der Bibel. Und wenn es nicht mit der Bibel übereinstimmt, dann vergesst es schnell wieder und sagt es mir noch. Weil das ist die Grundlage. Und deshalb ist natürlich auch wichtig, dass wir in der Bibel lesen. Denn nur wenn wir in der Bibel lesen und damit vertraut sind, können wir die Dinge an der Bibel prüfen. Das ist ja eine große Herausforderung, gell? Wenn man so mitten im Leben steht, wo die Zeit ohnehin nicht reicht, hinten und vorne, dann fällt es schnell hinten runter. Aber es ist so wichtig, dass wir in der Bibel lesen und uns von der Bibel prägen lassen und dass sie in unser Leben und Denken hineinspricht und wir eben auch falsche Dinge entlarven können. Jetzt geht es weiter. Wir haben noch eine ganze Reihe Verse. Erstmal schauen wir uns den Vers 19 an. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen, und wer den Namen des Herrn nennt, halte sich von Ungerechtigkeit fern. Paulus sagt, bei allen Wirren, die vielleicht manche da mit sich bringen, weil sie dieses und jenes behaupten, der feste Grund Gottes steht. Feste Grund, man könnte auch sagen, das feste Fundament, das steht. Und was ist das? Und da ist jetzt die klassische Antwort richtig: Jesus. Ja, ihr wisst, wenn der Pastor fragt, Jesus ist meistens die richtige Antwort. Nicht immer, aber in dem Fall ist es wirklich so: Was ist dieser Grund, was ist das Fundament? Es ist Jesus. Auf ihm ruht der Glaube. An einer anderen Stelle sagt Paulus: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Da haben wir es auch wieder, diesen Grund. Das ist der Grund, das Fundament, was gelegt ist, und darauf ruht der Glaube, und das bleibt immer gleich, egal ob es Leute gibt, die dieses und jenes verdrehen. Und jetzt hat dieses Fundament noch ein Siegel, und das besteht aus zwei Sätzen. Was ist dieses Siegel? Jetzt kommt nicht Jesus, sondern kommen die Sätze, nämlich: Der Herr kennt die Seinen, und wer den Namen des Herrn nennt, halte sich von Ungerechtigkeit fern. Wir gucken uns beides an. Zuerst: Der Herr kennt die Seinen. Also Gott kennt die, die zu ihm gehören. Das ist das Größte, was es überhaupt gibt, das Beste, was es überhaupt geben kann. Weil dieses Kennen, das ist jetzt nicht so nur so ein Gott weiß darum, wer zu ihm gehört, steht auf einer Liste mit Nummer XY und so, und Gott weiß eben, ja, der steht auch auf der Liste, sondern nein, das Kennen ist noch viel mehr. Manch einer weiß das vielleicht, Kennen, Erkennen in der Bibel, das ist letztlich so eine vertraute Beziehung. In 1. Mose 4 steht: Adam erkannte seine Frau Eva. Und man würde jetzt normalerweise erwarten, dass dann kommt und sagte: Hallo Eva, jetzt habe ich dich erkannt, dass du es bist oder so. Ich meine, so viele gab es damals im Paradies ja nicht, aber irgendwie so. Aber hier geht es anders weiter, nämlich da heißt: Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Hä? Habe ich da als Jugendlicher gedacht, was ist das für ein Erkennen? Aber da merkt man, dieses Erkennen hat viel mehr an Bedeutung, nämlich es ist eine innige Beziehung. Ein Ausleger hat geschrieben: Gott kennt die Gläubigen nicht nur im Sinne eines Wissens um sie, sondern im Sinne einer vertrauten Beziehung, so wie ein Ehemann seine Frau kennt. Also der Herr kennt die Seinen, das bedeutet, das ist eine innige Beziehung. Es ist eben nicht nur ein theoretisches Wissen, sondern es ist diese innige Beziehung. Und wenn du an Jesus glaubst, dann gilt dir das, du hast dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen, der Herr kennt dich. Wenn wir an diese Dinge von vorher denken, da gibt es eben vielleicht solche, die manchmal irgendwas clever sagen und die Wahrheit so ein bisschen verdrehen. Und vielleicht gelingt es einem selber dann nicht so richtig überzeugend, die Wahrheit Gottes darzulegen und weiterzugeben. Und im Nachhinein denkt man sich, ach, hätte ich es doch so gesagt oder so gesagt. Und Paulus würde sagen: Kein Problem. Der Herr kennt die Seinen. Das ist das Entscheidende. Das gilt für dich. Egal, ob du jetzt gerade überzeugend argumentiert hast oder nicht, der Herr kennt die Seinen. Du gehörst zu ihm. Und was andere über dich sagen oder denken, ist völlig egal. Also das ist der eine Teil dieses Siegels. Der Herr kennt die Seinen. Jetzt kann man sich fragen, ja, wie bekomme ich dieses Siegel Gottes? Und das ist eine sehr gute Frage. Es steckt in dem drin, was ich gerade schon gesagt habe. Ich habe gesagt, wenn du an Jesus glaubst, hast du dieses Siegel. Andersrum gesagt, du bekommst das Siegel, indem du an Jesus glaubst. Was heißt das wiederum konkret? Es bedeutet das Vertrauen darauf, dass ich vor Gott nicht deshalb bestehen kann, weil ich so gut bin, sondern weil Jesus stellvertretend für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Und wenn ich an Jesus glaube, dann nehme ich diese Vergebung an und deshalb kann ich vor Gott bestehen und damit entsteht diese vertraute Beziehung. Damit ist dieses Siegel da, der Herr kennt die Seinen. Und das wünscht man dem kleinen Manuel, das wünscht man dem kleinen Kiano, dass sie Ja sagen zu diesem Glauben an Jesus. Wir haben ihnen heute gerne das Ja Gottes zugesprochen und jetzt wünschen wir es ihnen, dass sie Ja sagen zu Gott und damit entsteht diese vertraute Beziehung, dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Und jetzt hat dieses Siegel noch diesen anderen Satz, nämlich, wer den Namen des Herrn nennt, halte sich von Ungerechtigkeit fern. Man könnte vielleicht so sagen, Adel verpflichtet. Also wenn das eine gilt, wenn du dieses, der Herr kennt die Seinen, wenn das für dich gilt, dann bist du einer, der den Namen des Herrn nennt. Du glaubst an Jesus und jetzt, wer den Namen des Herrn nennt, halte sich von Ungerechtigkeit fern. Der soll auch entsprechend leben. Und da passen jetzt auch die kommenden Verse dazu. Es geht nochmal um was fernhalten, nämlich wir lassen Vers 20 und 21 aus. Und dann geht es hier weiter. Halte dich fern von allem, was die jugendlichen Leidenschaften weckt. Man könnte auch sagen, halte dich fern von den jugendlichen Leidenschaften. Und dann kommt das andere, nach was soll man sich ausstrecken? Strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ich will es jetzt gar nicht so alles im Einzelnen auslegen, das würde die Zeit ein bisschen sprengen, aber zum einen gilt es, sich von Ungerechtigkeit fernzuhalten und die jugendlichen Leidenschaften, sich von denen fernzuhalten. Und zum anderen gilt es, sich auszustrecken, oder hier heißt streben. Ich habe so gedacht, in der Schule wollte man nie Streber sein. Gell? Vielleicht hat man sich manchmal schon reingehängt als Schüler, aber man hat dann versucht, das so zu machen, dass man nicht als Streber verschrien ist. Jetzt hier dürfen wir Streber sein, nach diesen guten Dingen streben. So mit ganzer Kraft versuchen, das zu machen, was Jesus gefällt. Oder vielleicht besser gesagt, nicht mit ganzer Kraft, sondern mit Jesu Kraft sich bemühen, das zu tun. Weil wenn wir es aus eigener Kraft tun, dann wird es nichts werden. Aber wenn wir es mit Jesu Kraft tun, dann kann es gelingen. Wenn es Jesus durch uns tut, dann kann das gelingen. Denn es ist schon herausfordernd, was hier kommt und es geht dann gleich noch weiter. Vier Dinge werden genannt. Es geht zum einen um Gerechtigkeit. Vorher hat er gesagt, wir sollen uns von Ungerechtigkeit fernhalten. Jetzt sollen wir uns nach Gerechtigkeit ausstrecken. Vielleicht da, wo wir es können, uns für andere einsetzen, dass sie gerecht behandelt werden. Es geht um den Glauben, dass wir dieses Vertrauen auf Jesus, dass es etwas ist, was immer weiter wächst. Dass wir immer mehr ihm zutrauen. Und dass wir da unser Leben lang lernen, ihm mehr zuzutrauen und auch zu erwarten, dass Jesus Dinge tut. Also nach diesem Glauben dürfen wir streben. Nach Liebe. Das gilt grundsätzlich immer. Und nach Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also ich würde sagen, um Frieden mit den Mitchristen. Aber nicht nur mit den Mitchristen, gerne mit allen Menschen. So sagt es Paulus auch an einer anderen Stelle. Aber unter uns Christen soll es auf jeden Fall gelten, dass wir Frieden untereinander haben. So, und jetzt geht es noch weiter und damit kommen wir zu den letzten Versen. Ich finde, die sind nochmal richtig herausfordernd. Die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab. Vielleicht denkt er da nochmal an diese Wortglaubereien. Also Paulus sagt zum Timotheus, das weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Aber jetzt kommen die Herausforderungen. Ein Diener des Herrn darf nicht streiten, sondern er muss zu allen freundlich sein, überzeugend lehren und auch mit schwierigen Menschen Geduld haben können. Denen, die sich der Wahrheit widersetzen, soll er freundlich den richtigen Weg zeigen. Vielleicht wird er Gott diesen Menschen zur Umkehr bewegen, sodass sie die Wahrheit erkennen und zur Besinnung kommen. Dann werden sie aus der Falle des Teufels entkommen, der sie in seinem Bann hielt, sodass sie seinen Willen taten. Also da stecken nochmal so eine ganze Menge Herausforderungen drin. Übrigens, man kann es auch mit ein Diener des Herrn, Vers 24, soll nicht streiten, übersetzen. Aber ich finde, das ist schon echt eine Herausforderung. Und trotzdem, auch da ist gut zu wissen, Paulus schreibt es dem Timotheus als Gemeindeleiter und davor hat er gesagt, dieses und jenes weise ab. Das ist ja manchmal so eine Spannung, gell, zwischen diesem nicht streiten, aber doch auch eine klare Linie vorgeben. Beides, sagt der Paulus, und es gilt immer wieder, dass wir uns von Gott leiten lassen, wo ist was dran. Und auch hier jetzt, ich will nicht alles so genau auslegen, aber dieses mit schwierigen Menschen Geduld haben. Ich habe so gedacht, ihr lieben Eltern, manchmal sind die schwierigen Menschen auch unsere Kinder, oder? Da brauchen wir manchmal eine riesen Geduld. Und wenn ich an mich denke, muss ich einfach sagen, ich kriege es nicht aus mir hin. Aber wir dürfen auch Jesus wieder darum bitten, dass er uns da Geduld gibt. Also wenn man so zwei Jungs sieht, wie hier den Keanu und den Manuel, da kann man sich kaum vorstellen, dass da Geduld braucht, so wie die fröhlich gelächelt haben. Aber wenn man dann sich ein bisschen realistisch, jetzt in meinem Fall, sich ein bisschen realistisch erinnert an die Zeit, wo die Kinder so klein und goldig waren, gab es auch die Nächte, wo sie dann nicht so goldig sind und so, sondern uns den Schlaf rauben. Und natürlich, Kinder sind toll und gleichzeitig braucht es manchmal Geduld. Das ist eins, was wir lernen dürfen an unseren Kindern und natürlich auch im Blick auf andere Menschen. Und es ist eine Herausforderung, genauso wie alle anderen Dinge auch. Und ich möchte es uns so sagen, wir nehmen uns gleich kurz Zeit, wo sich jeder überlegen darf, was ist der Punkt, an dem ich gefordert bin. Und dann will ich es aber so stark betonen. Lasst uns nicht das mit eigener Kraft probieren, sondern mit Jesu Kraft. Und jetzt, wie gesagt, ich will es heute nicht lang auslegen, sondern wir nehmen uns kurz Zeit und du kannst dir überlegen, was ist so vielleicht das eine oder zwei Sachen, wo ich gerade besonders gefordert bin und was ich mir vornehmen will, dass ich es mit Jesu Kraft anpacke. Mit Jesu Kraft packen wir es an. Ich habe dieses überzeugend Lehren so in Klammer gesetzt, weil da dachte ich, dass es so dem einen mehr gegeben und dem anderen weniger. Die Aufgabe haben, die sollen sich ausstrecken danach, da voranzukommen. Aber das war vielleicht jetzt auch so ein bisschen speziell für den Timotheus gesagt. Wenn man das Ganze nochmal zusammenfassen will, heute ging es um drei Dinge. Das erste war, überprüfe alles anhand der Bibel. Und dafür ist entscheidend wichtig, in der Bibel zu lesen. Das Zweite, diese Ermutigung. Wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du das wissen. Du hast dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen. Du gehörst zu ihm. Und auch wenn dir Zweifel kommen oder so, egal, er kennt dich, er weiß, du gehörst zu ihm. Und deshalb, der Herr kennt die Seinen. Und dann, Adel verpflichtet oder so wie wir es in unserem Textplan überschrieben hatten, Geliebte Gottes jagen dem Guten nach. Wenn wir zu denen gehören, die eben die Seinen sind, Gottes Kinder sind, dann wollen wir dem Guten nachjagen mit Jesu Hilfe. Ich möchte mit uns beten. Großer Gott, ich danke dir, dass wir durch den Glauben an Jesus zu dir gehören dürfen. Und dass es dann gilt, der Herr kennt die Seinen. Dieses Siegel gilt jedem, der an dich glaubt. Vielen Dank, guter und großer Gott, lieber Vater im Himmel. Und diese verschiedenen Dinge, wozu wir hier aufgefordert sind, da gib's uns, dass wir es mit deiner Kraft anpacken. Jesus, bitte werde du in uns stark und hilf uns, dass wir immer mehr dahin kommen, die Dinge zu tun, die dir gefallen. Und das nicht zu unserer Ehre, sondern zu deiner Ehre, Jesus. Und gib's uns, dass wir Dinge erkennen, die vielleicht klug klingen, aber nicht nach deinem Willen sind. Gib uns da Weisheit und lenke und leite uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Und gemeinsam wollen wir noch das Gebet beten, das uns Jesus selbst gelehrt hat, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.